Ich gehe aus von den Arbeiten eines deutschen Ethnologen und Anthropologen, Carlos Lenkersdorf. Er ist Professor an der UNAM, der Universidad Nacional Autónoma de México, in Mexiko-Stadt, und arbeitet seit etwa 30 Jahren mit einem Maya-Stamm in Südmexiko, im Chiapas-Gebiet. Vielleicht erinnern sich einige von Ihnen, dass es vor einigen Jahren einmal etwas Aufmerksamkeit brachte in den deutschen Nachrichten, weil es Schwierigkeiten zwischen der offiziellen mexikanischen Regierung und den dort wohnenden Indianern gab. Der Stamm, bei dem Lenkersdorf oder mit dem Lenkersdorf arbeitet, ist ein Herr von über 80 Jahren heute, nennt sich, wenn wir das mal nachschauen, da brauche ich nicht anzuschreiben, etwas tiefer müsste sein. Ja, danke. Also Spanisch, Tohuelabal. Das heißt eigentlich auf Deutsch die wahren Menschen oder auch die wahre Sprache, je nachdem, wie man es interpretieren will. Tohuel heißt so viel wie echt, wahr, und Abal heißt Sprache, hören, auch zuhören. Und Lenkersdorf hat sich die Sprache dieser Indianer vorgenommen und sie analysiert. Und dazu möchte ich Ihnen ein paar Beispiele geben. Diese Sprache funktioniert ziemlich unterschiedlich im Vergleich zum Deutschen. Das werden Sie gleich sehen, aber vielleicht auf eine recht interessante Weise. Nehmen wir den ersten Satz. Ja, Linigon, das heißt, ich bin ein Mann. Damit sie sich nicht benachteiligt fühlen. Ich kann Ihnen auch gleich sagen, dass Michoacán heißt, ich bin eine Frau. Also das können Sie also dann dazu nehmen. Um das zu analysieren, Linik heißt Mann oder Michoacán heißt Frau und On wäre das Suffix der ersten Person Singular, also ich. Mann, ich. Gleich, ich bin ein Mann oder ich bin eine Frau. In dieser Sprache gibt es kein Pendant zu dem deutschen Sein etwa, also dem Verbum Substantivum, wie man es genannt hat, sondern die Postposition von Prädikatsnomen plus Suffix reicht für einen Satz. Das wäre also ein Beispiel für einen, im Deutschen würden wir sagen, intransitiven Satz, nicht wahr? Ich bin ein Mann. Das zweite Beispiel, schon etwas komplizierter. Ich versuche Ihnen das kurz zu erläutern. Ich muss dazu sagen, ich habe mit Lenkersdorf die Orthographie etwas vereinfacht. Eigentlich ist eine Orthographie dieser Sprachen noch längst nicht festgelegt. Sie ist wesentlich komplizierter, als man hier erkennen kann. Ein paar Dinge, Kleinigkeiten werde ich Ihnen gleich nennen. Wenn Sie zum Beispiel hier sehen, dieser Haken, der da vor dem I steht, nach der International Phonetic Association bedeutet, dass den Glottisverschluss, mit dem ein Wort beginnen kann. Ja, eine Sprache, bei der solche Glottisverschlüsse obligatorisch sind, ist das Norddeutsche. Das wissen Sie vielleicht. Es gibt im Norddeutschen keine vokalisch anlautenden Wörter, sondern sie beginnen grundsätzlich nur mit Konsonant und mit einer dieser Konsonanten ist eben dieser sogenannte Glottisverschluss. Also ich sage etwa als Norddeutscher eine alte Oma, während der Süddeutsche wahrscheinlich sagen würde eine alte Oma. Was wäre das ein Satz? Ja? Ein einziges Wort. Also, dieser Satz hier, was kann er wollen? Ja, Nicolas Sai. Das war, ist so ein Affirmativpartikel, wenn Sie wollen, so ein na also, ja, oder so etwas, das können wir weglassen. Das S, das sich da zuerst zeigt, ist ein Personalpronomen der dritten Person Singular. Lenkersdorf nennt es Agential. Also Agential. Man könnte das auf Deutsch auch so sagen. Und dann kommt das Verb Anna. Dieser Apostroph hinter dem K bedeutet, dass das K keine Flosion hat, also nicht K. Ja, solche Konsonantenverschlusslaute kann man ja nie hören. Man hört ja immer nur das kommende, sozusagen die Öffnung nach dem Verschluss. Sie können jetzt also diese Öffnung, wie im Deutschen etwa, dadurch öffnen, dass Sie gleich einen Vokal anschließen, eventuell sogar eine leichte Aspiration, wie in K, oder dass eben dieser Verschluss noch eine minimale Zeit andauert, also nicht Kana, sondern Kana. Dieses A heißt so viel wie lieben. Es wäre also, wenn Sie wollen, das Verb im Satz. Dann kommt als nächstes wieder dieses on. Hier, on. Das ist nur eine Hiatusvermeidung. Also zwischen zwei Vokalen steht so ein Gleitlaut, wie Sie wollen. Also, Anna, won. Ja, Nikolasai. Und da sehen Sie, da steht hier jetzt dasselbe on. Wie oben bei Ich bin ein Mann. Das S, sagte ich Ihnen, ist die dritte Person Singular. Sie könnten also den Satz übersetzen mit Nikolassa liebt mich. Sie liebt ich die Nikolassa. Das H und das I am Ende, H und I gehören zusammen, das ist so eine Art Determinativ, also wie die Nikolassa oder. Es gibt keinen Genus in der Sprache. Es könnte also auch der Nikolasser sein, wenn Sie wollen, oder das. Was hier auffällt, und darauf möchte ich Sie aufmerksam machen, und das werde ich noch etwas später dann noch einmal erklären, dass bei dem ersten Satz, Linikon, das on, das die Personenanzeige als Suffix erscheint, und bei dem zweiten Satz, dass es als Personalpronomen vor dem Verb steht. Dieser Unterschied ist entscheidend, ist sehr wichtig. Bei dem ersten Satz, sagte ich Ihnen, handelt es sich um einen Satz, der etwa als transitiv, intransitiv im Deutschen bezeichnet werden könnte. Ja? Der Mann, ich, also ein Mann bin ich. Beim zweiten Beispiel, Anna, sie liebt die Nikolasse zum Beispiel, das ist ein transitiver Satz, wenn Sie wollen, im Deutschen würde man so sagen. Also bei transitiven Verben steht das Personalpronomen vor dem Verb und ist ein ganz anderes Personalpronomen als das Intransitive. Ich etwa bei dem Satz. Nur hier steht, dass ich tatsächlich nach dem Verb noch einmal on. Also, sie liebt ich. Auf Deutsch würde man sagen, sie liebt mich. Nun hat aber Lenkersdorf, und das ist jetzt das Entscheidende, fest darauf bestanden in allen seinen Publikationen, dass diese Sprache keine Objekte kennt. Und das ist das, worauf ich hinaus will. Im Gegensatz zum Deutschen, dieser Satz kann also nicht heißen, sie liebt mich, die Nikolas. Sondern es müsste etwas anderes heißen. Ja? Lassen Sie mich noch einen Augenblick damit warten, bis wir herausfinden, was es eigentlich bedeutet. Das zweite Pronomen, on, ist das Intransitive des ersten Satzes. Also mit mir muss irgendetwas passieren, wenn jemand mich liebt. Ja? Was passiert, das müsste man noch herausfinden. Ich gehe einfach weiter und nehme einen zweiten Satz. Haben wir den? Ja. War Skilava. Das war ist wieder wie im ersten Satz so ein Ja, doch, also nur einfach eine Partikel, die so am Anfang des Satzes steht. könnte auch das Räuspern sein etwa, ja. Dann kommen zwei Konsonanten, ska, das X wird wie sch gesprochen, also ska, und das steht jetzt diesmal für die erste Person Singular des Agentialen, was danach kommt. Das danach kommt, das wäre illa, das habe ich eben auch hier vereinfacht, eigentlich müsste ich jetzt wieder hier bei Ischuk schreiben, mit diesem Glottisverschluss vorher. Ja, aber illa, das ist also, man hört es sehr deutlich, dass hier einen Augenblick die Luft sozusagen gestoppt wird. Und dann kommt danach wieder der Bindevokal wa und ein A, und dieses A steht für die zweite Person Singular. Also würde der Satz heißen, auf Deutsch, ich sehe dich. Lenkersdorf behauptet, aber das ist kein Objekt, dieses zweite A, sondern es ist das, was bei dem ersten Satz on ist. Er nennt das vivencial. Könnt ihr es lesen? Vivencial. Also ein, wie soll man das auf Deutsch sagen, etwas, das etwas erlebt. Die Interpretation des Satzes wäre, ich sehe, du erlebst es. Und man könnte vielleicht auch sagen, weil es ja kein Sein-Verb gibt, ich sehe, du bist da. So in dem Sinne. Ja? Also Interpretation wäre, es gibt kein Objekt, nicht ich liebe dich, sondern ich liebe und du bist halt da. Du musst da sein, damit ich lieben kann. Ja? Das heißt also, was hier tatsächlich vorliegt, à la Lenkersdorf, ich sage das noch immer dazu, wäre sowas wie zwei Sätze eigentlich. Ich liebe, die Voraussetzung dafür ist, dass du schon da bist. Ja? Das wird nachher vielleicht an einem weiteren Satz noch etwas deutlicher. Was uns auffällt hier, ist, dass hier die zweite Person wiederum als Suffix erscheint, wenn sie nicht als Agential, also als Täter sozusagen auftritt. Ja? Das wäre ja das Ich, das Ska. Das hier Ska, das Ich heißt, ist eigentlich so eine Doppelsetzung. Die erste Person wird eigentlich als K bezeichnet, sie kann auch als H bezeichnet werden. Das H wird vor dem K zu Sch. Und man kann beides zusammensetzen. Also Sch ist sozusagen etwas intensiver. Ich liebe und niemand anders. Gut. Also, noch einmal. Lenkersdorf drückt sich hier etwas kompliziert aus. Er sagt, das zweite Subjekt, A, hier, tiene la vivencia de Diabeo oder so etwas. Also es erlebt, könnte vielleicht auf Deutsch sagen, das erlebt, dass ich liebe. Es muss da sein, auf jeden Fall. Und so erklärt er also diesen Satz, indem er sagt, los dos sujetos, tanto el que ve como el que tiene la vivencia del ver de parte del otro, representan partícipes coordinados. Also die beiden Subjekte, sowohl das, welches sieht, wie auch das, welches es erlebt, sind koordiniert miteinander, sind beides Teilhaber an einem Erlebnis. Und er spricht deshalb von einer Intersubjektivität, also einer Intersubjektivität, wenn Sie wollen, dieser Struktur, zwei Subjekte anstelle von einem Subjekt und einem Objekt im Deutschen. Bei dem nächsten Satz, Skila Ha Yeshim, Yeshim heißt Mais, Maispflanze, Maisfeld, also Mais jedenfalls. Der Satz würde also heißen, Sie könnten ihn eigentlich jetzt schon übersetzen, nach dem, was wir im dritten Satz gesehen haben, Skila, ich sehe das Maisfeld oder den Mais. Aber, Lenkersdorf, wiederum, es ist kein Objekt da, sondern ich sehe und das Maisfeld erlebt es. Das Maisfeld ist da. Das klingt nun sehr komisch, wenn ich sage, das Maisfeld erlebt es. Aber bitte, hier beginnt genau Lenkersdorfs Interpretation interessant zu werden. Er sagt, in dieser Kultur, dieser Tocheler, sind alle Organismen gleichwertig. Also ein Maisfeld ist so viel wert wie auch ein Mensch und so weiter. Mais ist das Hauptnahrungsmittel, ohne das kann man nicht leben. Er hat sogar eine sehr schöne Anekdote. Er sagt manchmal, wenn die Indianer zur Beichte gehen, dann beichten sie zum Beispiel, ich habe ein Maiskorn auf dem Wege liegen lassen. Ja, würden sie wahrscheinlich nie machen, auch nicht, wenn sie beichten gehen. Aber sie würden vielleicht beichten, ich habe einen Sterbenden am Weg liegen lassen und bin weitergefahren. Sie müssen es damit vergleichen, ja? Dass ein Maiskorn zu missachten, ist genauso schlimm wie einen Menschen zu missachten für eine solche Kultur. Ich glaube, das kann man schon verstehen, wenn man es auch nicht unbedingt nachvollziehen würde. Aber Sie sehen also hier, dass diese Interpretation, ich sehe und das Maisfeld erlebt es, das heißt, ich kann es nur sehen, wenn es wirklich da sein will, wenn es da ist. Ja, so wie, ich kann dich nur lieben, wenn du mir zustimmst. Denn wenn du nicht da bist, dann nützt mir mein ganzes Leben nicht. Und so weiter. Ich denke also, dass es gar nicht uninteressant ist, diese Interpretation sich einmal zu Gemüte zu führen. Ähnlich wäre es mit anderen Sätzen, also wenn etwa Lenkersdorf den Satz, fast alle seine Publikationen sind auf Spanisch, also Mexikanisch, wenn er etwa sagt, les dije, was ungefähr so viel heißt wie ich habe es euch gesagt, dann würde eben auch im Spanischen da stehen, ich sage und ihr hört zu oder ihr habt es gehört. Ja, zwei Sätze. Um das deutlicher zu machen, können wir den Satz haben wir es noch drauf? Ja, da ist er, ne? Kala Babiesch. Erste Person haben wir gehabt. Sprecher, ich. Allah heißt sprechen. Also ich spreche, ich sage, in diesem Falle also Präteritum, ich habe gesagt oder ich sagte. Hab ist das Präfix der zweiten Person. Hier sehen Sie einen Unterschied zwischen dem Hab und dem A da oben. Das A war das Intransitive, Vivential, war ist das Agentiale. Also du, wenn ich etwas sage, tust du auch etwas. Und was du tust, steht jetzt hier ganz eindeutig. Ab heißt hören. Also eigentlich sind es zwei Sätze. Ich spreche und du hörst. Im Sinne von, ich spreche zu dir. Denn wenn du nicht zuhörst, dann brauche ich gar nicht erst zu reden. Ja? Verständlich. Also zwei Sätze. Das Yesh dahinter ist eine Pluralbildung. Ab, zweite Person Singular. Ab plus Suffix Yesh, ihr. Interessant, diese Distanzstellung des Suffixes für die Pluralisierung der zweiten Person. Ich komme darauf später zurück. Also etwa der Satz würde also deutlich heißen, nicht ich habe es euch gesagt, sondern ich sprach und ihr hörte zu. Sehr interessant, wahrscheinlich. Genauso geht es bei, also er sagt, lo dije, ustedes lo escucharon. Ähnlich, haben wir noch was dazu? Ich weiß nicht, ja, es ist ja immer noch mehr. Ja, gut, okay. Hier haben Sie praktisch genau dasselbe. Auch Kaltikon, Adi Isch, würde so viel heißen wie wir geben es und ihr empfangt es. Das heißt, ich gebe es euch. Ja? Wiederum, kein Objekt, es, ich gebe es etwas, irgendetwas euch, sondern ich gebe und ihr empfangt. Wenn ihr es nicht haben wollt, dann kann ich nichts geben. Eigentlich sehr logisch, nicht wahr? Gut, das, worauf es mir jetzt ankommt, ist also diese Art des sich Ausdrückens, ohne ein Objekt zu gebrauchen. Es wird niemand, wie im Deutschen, gezwungen zu reagieren. Ne? Erinnern Sie sich an den Satz, wenn ich das letzte Mal gesagt habe, hör mal zu, ich will dir etwas sagen, dann muss mein Partner in irgendeiner Weise reagieren. Ich zwinge ihn zu reagieren. Wenn er nicht hören will, dann kann er es ignorieren. Aber das ist ja auch eine Art der Reaktion, die er haben muss. Während nach der Interpretation von Lenkersdorf in dieser Sprache niemand gezwungen wird zuzuhören, sondern ich sage ja dazu, du bist ja schon da. Du willst ja zuhören, sonst wärst du ja gar nicht da. Oder jedenfalls würdest du mir nicht zuhören. Also, so geht es. So geht es auch mit anderen Beispielen. Das letzte Beispiel, glaube ich, können wir weglassen. Das ist ein bisschen kompliziert, aber im Grunde genommen sagt es nichts anderes. Ja, dieses, was da als B steht mit so einem Haken dahinter, ist übrigens ein etwas schwieriger Laut für Europäer normalerweise. Das ist nämlich ein sogenannter Implosiv. Das heißt, beim Aussprechen dieses Konsonanten, indem man die Lippen schließt und auch den Nasenraum, wird der Kehlkopf gesenkt, sodass ein Unterdruck im Mund entsteht. Ja, also nicht B, sondern ja, so als würde man es sozusagen einziehen in sich. Ja. Es gibt jetzt nicht wahr. Ist jemand hier aus Indien? Nee, schade. An der Grenze zu Pakistan, in Sindh, im Sindhi, da gibt es diesen Laut auch. Naja, ist egal. Also jedenfalls, dieser Satz würde auch heißen, Chana heißt ich weiß, was hat man da? Und heißt so viel wie ist ein Pronomen wiederum das, was sich etwas aneignet oder wie Sie es haben wollen. Ha-e ist wieder wie oben auch schon gehabt, das Determinativ und was dann dazwischen steht, das ist der Mais. Also der Satz würde heißen, ich kannte die Maispflanze. Wörtlich übersetzt wäre ich wusste und habe es erkannt. Das wäre dieses, wo haben wir es denn da? Na-a-bach, zusammen. Also ich wusste es und habe es erkannt, das heißt, ich weiß es jetzt. Ich habe es jetzt verstanden sozusagen. Ich zitiere Lenkersdorf etwas länger, auf Deutsch natürlich. Das erkennende Subjekt kommt nicht zur Erkenntnis ohne die aktive Teilnahme des zu Erkennenden, also im Deutschen des erkannten Subjekts, denn im epistemologischen Prozess tritt das zu erkennende Subjekt in Aktion, indem es sich das Erkennen des Erkennenden zu eigen macht. Deutlicher und einfacher gesagt heißt das, wir erkennen nichts, es sei denn, das zu erkennende Subjekt eignet sich unser Erkennen an. Intersubjektivität. Mit anderen Worten, es muss eine Zusammenarbeit zwischen dem Kennenlernenden und dem Kennenzulernenden geben. Daher treten nicht nur die Forscher in Aktion, sondern die zu Erforschenden kommunizieren mit uns auf vielerlei Art. Sie sind sozusagen nicht stumm, vielmehr wollen sie mit uns sprechen. Sie sprechen zu uns auf ihre Art, damit wir einander kennenlernen. Also absolute Gleichberechtigung wird hier behauptet. Später wird Lenkersdorf das ausführen. Ich werde Ihnen das auch wahrscheinlich erst in der nächsten Vorlesung, wenn Sie noch wiederkommen sollten, erklären, dass für Lenkersdorf die Sprachstruktur abhängt von der Kultur, wie wir sagen würden, der Sprecher. Das heißt, die Sprecher betrachten Menschen und andere Lebewesen, Maispflanzen zum Beispiel, als Gleichberechtigung und drücken das in ihrer Sprache aus. Erinnern Sie sich, in der letzten Stunde hatte ich gesagt, wir können auf zweierlei Weise interpretieren. Entweder die Sprachstruktur richtet sich nach dem, was die Sprecher denken, empfinden und so weiter, oder die Sprachstruktur dominiert und die Sprecher verhalten sich so, wie die Sprachstruktur es vorgibt. Also bei dem Satz Peter schlägt Paul, können Sie sich überlegen, ob der Paul, der ja das Objekt ist im Deutschen, wirklich als Objekt hier sozusagen als der Geschlagene vorgestellt wird und man dann auch so empfindet, ich schlage jemanden wirklich oder er schlägt mich, vielleicht noch deutlicher, dass ich spüre, während im Dochler-Wall man so nicht sagen könnte, sondern man könnte nur sagen, ich schlage und du merkst das, du bekommst die Schläge oder sowas ähnliches, aber die Schläge auch wieder nicht. Zwei Subjekte müssten hier in Aktion treten. Das ist nun eine, das müssen wir dazu sagen, eine etwas ungewöhnliche Art, eine Sprache zu analysieren, wie Lenkersdorf es tut. Ich sagte Ihnen am Anfang, er ist Ethnologe und Anthropologe. Er ist nicht von Haus aus Linguist. Linguisten interpretieren diese Sprache nämlich anders. Werde ich Ihnen gleich zuvor führen. Mir kommt es jetzt darauf an, Ihnen zu zeigen, dass eine Interpretation, wie Lenkersdorf sie macht, grundsätzlich akzeptabel sein kann. Jedenfalls man versteht, warum er so argumentiert. Wer nun recht hat, die Linguisten, die es anders machen, oder Lenkersdorf, der Ethnologe, aus ideologischen Gründen, würde ich nicht entscheiden. Sondern ich würde Ihnen beide Möglichkeiten, oder ich setze Ihnen beide Möglichkeiten vor und sage, bitte, dann entscheide jeder für sich. Ich weiß nicht, wer mehr Recht hat als der andere. Oder ob einer Recht hat und einer Unrecht hat. Das müssten wir noch weiter untersuchen. Soweit diese Interpretation von Lenkersdorf geht, ist sie eine mögliche Interpretation, denke ich. Ob sie wirklich stimmt, lassen wir einfach dahingestellt. Die Schlüsse, die Lenkersdorf zieht aus dieser Sprache, dass sich nämlich auch die Dochelauer kulturell ganz anders verstehen, die bringe ich Ihnen dann, wie gesagt, etwas später. Ich will Sie noch nicht damit beeinflussen. Es kann ja sein, dass das auch nicht stimmt. Immerhin wird hier ein Partner, sagen wir mal, ein Kommunikations- oder auch Interaktionspartner, gleichgestellt mit einem zweiten oder der zweite mit dem ersten und so weiter. Das entspricht übrigens in einer meist erstaunlichen Weise modernen neurobiologischen und so weiter Erkenntnissen, dass nämlich dadurch, dass ich mit jemandem in Aktion, in Kommunikation trete, also kommuniziere, zum Beispiel, ich sage dir etwas, nicht nur der andere, wie schon mehrfach jetzt betont, reagieren muss, sondern ich selber werde affiziert. Auch ich werde ein anderer, dadurch, dass ich mich mit einem anderen einlasse, auf irgendeine Weise. Insofern ein anderer, das können wir leicht verstehen, als in dem Augenblick, wo ich sage zu jemandem, ich möchte mal mit dir reden, ja nicht nur der andere bereit sein muss, ich muss auch bereit sein. Und sobald die Rede beginnt, lerne ich ja mit. Es ist ja nicht so, dass Lernen einseitig ist. Ja? Also das ist als Studierende empfunden, ja? Wenn sie mit ihren Dozenten arbeiten. Die lernen nämlich auch davon. Und das ist genauso wichtig wie das, was die Studierenden da machen. Das heißt, in Intersubjektivität auf diesem Gebiet wäre vielleicht mal überlegenswert. Ja? Ich komme darauf zurück. Also, beides gleichzeitig muss da sein. Die Dochelauer, ich zitiere noch einmal Lenkersdorf, die Dochelauer verstehen Kommunikation bzw. die Rede hierüber als dialogisch. Subjekte korrelieren mit Subjekten oder anders gesagt, gefordert wird Komplementarität gleicher, das heißt Intersubjektivität. Also das dialogische Handeln und das zeigt sich laut Lenkersdorf auch darin zum Beispiel, dass es keine Obrigkeiten gibt in dieser Kultur. Nun ja, das sind Dorfkulturen, da ist es vielleicht noch möglich. Hierzulande wäre das schon etwas schwierig. Alle Dorfmitglieder, nicht alle, alle männlichen Mitglieder müssen bei Versammlungen ihre Stimme abgeben. Frauen dürfen ihre Stimme abgeben, wenn sie wollen. Also Gleichberechtigung ist schon da, aber mit etwas mehr Freiheit für die Damen. Und seine Stimme abgeben heißt zugleich, man muss deutlich sagen, wozu oder wie man votiert. Ja, man kann nicht einfach sagen, ach, ich schließe mich meinem Kollegen an, der es gerade gesagt hat. Das gilt nicht. Sondern man muss wiederholen, was man selbst sagen will. Und das nächste wäre dann, was auch hierzulande etwas schwierig würde, es wird so lange palavert, bis Einstimmigkeit hergestellt ist. Und wenn es 3 Monate dauert. Ja. Gut. Jetzt sagte ich, dass diese Interpretation Lenkersdorf für seine Sprache nie durchaus nicht überall anerkannt wird. Und wenn Sie Sprachwissenschaftler fragen, die sich mit Maya-Sprachen abgegeben haben, dann werden die eine andere Interpretation vorschlagen und vorsehen. Ich möchte diese andere Interpretation Ihnen vorführen, aber an einem anderen Beispiel, wenn Sie erlauben, wo sie etwas deutlicher und klarer wird. Ich möchte Ihnen nämlich als nächstes Beispiel eine Sprache vorführen, die ebenfalls eine andere, völlig andere Struktur als das Deutsche hat, je nachdem, wie man sie betrachtet, und die uns nicht ganz so fremd ist. Das ist das Baskische. Was, bitte?
Ich hätte noch eine Frage. Ja. Wie meinen Sie denn, wenn wir als Europäer solche Sprache beherrschen, werden wir uns mit den Einheimischen verstehen?
Also wenn Sie die Sprache beherrschen, dann werden Sie sich sicherlich verständigen können. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, nach dem Sie fragen. Ich glaube nämlich auch, das werde ich später betonen, ich glaube nämlich auch, dass man nicht eine Sprache lernt, sondern man lernt eine Kultur. Und die Sprache ist ein Ausdruck der Kultur. Ja? Das heißt also, Sie können von mir aus fließend Deutsch sprechen, wenn Sie sich aber an die kulturellen Gegebenheiten der Kultur, in der die deutsche Sprache als Muttersprache gesprochen wird, nicht halten, dann werden sie missverstanden. Ja? Oder nicht verstanden. Und so weiter. Bitte? Sie beherrschen die Sprache sozusagen phonetisch und von mir aus grammatisch. Aber sie können nicht mit ihr umgehen. Ja? Sie müssen halt wissen, was sie sagen können und wann sie etwas sagen können. Ja? Und wie sie es sagen können. Das ist ein ganz einfaches Beispiel. Wenn Sie Geburtstag haben und jemand bringt Ihnen einen Blumenstrauß, dann erwartet er, dass der sagt, Dankeschön. Möglichst noch etwas mehr, aber immerhin Dankeschön. Stellen Sie sich vor, Sie nehmen den Blumenstrauß und legen ihn dann so ohnehin zurück. Das geht doch nicht, das ist unmöglich, keine Schwierigkeit. Nur, es ist in dieser Kultur nicht üblich. Ja? Es gibt Kulturen, in denen eine andere Art möglich ist. Ich habe das oft erlebt, zum Beispiel in Indien, dass Europäer sagen, das sind aber unhöfliche Leute, die bedanken sich nie. Sie bedanken sich nie, weil sie nie Dankeschön sagen. Sie tun es sozusagen. Sie drücken es aus durch eine Geste zum Beispiel. Ein ganz interessantes Beispiel übrigens hier, weil Sie das sagen. Es war eine Schwierigkeit, als die Indische Union unabhängig wurde und nun auch eine eigene Luftflotte haben wollte, zivile Luftflotte. Es gab kein Wort für Dankeschön. Das hat man gemacht, man hat herumgesucht und man fand schließlich im Altindischen ein Wort für Dankeschön. Dhanyavad. Und das werden heute noch die Stewardessen sagen, wenn sie im Flugzeug Ansagen machen und so weiter. Ja? Weil es kein Wort für Dankeschön gibt. Die Muslimen, die Urdu sprechen, Urdu, Hindi ist dieselbe Sprache mit anderem Vokabular. Die Muslimen haben ein Wort für Dankeschön, die sagen Shukriya. Und das wird auch gebraucht. Aber es wird nie allein gebraucht, es wird immer mit einer Geste gebraucht. Ja, man nimmt das Geschenk und hebt es auf, sozusagen, ja, und so weiter. Da sehen Sie das. Und die Europäer, die nie Dankeschön hörten und es dann nicht sahen, weil man im Deutschen eben Dankeschön nicht zeigt, sozusagen, keine Geste dazu macht, waren eben verblüfft, ja, und waren irgendwie enttäuscht. Da sehen Sie genau, dass die Kultur das Wesentliche ist und nicht die Phonetik. Gut. Also jetzt zum Baskischen. Wir fangen wieder vorne an. Euskara ist übrigens der Baskisch auf Baskisch. Sie wissen, wo das gesprochen wird, ja? Westpyrenäen, nördlich davon. Ja, ja. Nördlich davon in etwas in Frankreich bis etwa nach, bis knapp vor Bordeaux, Biarritz. Und südlich davon in Spanien, also etwa vor allen Dingen in der Umgebung von wie ist das? San Sebastian. Auf Baskisch heißt es Donostia. Das selbe Wort merkt man gar nicht. Nicht? So, also nehmen wir ein ähnliches Beispiel wie oben. Das Wort Juan heißt gehen. Juan ist entweder ein Partizip perfekt oder ein Infinitiv, kann beides sein auf einmal. Juan, der Stamm heißt Juan, also Noa heißt ich gehe. Das Pronomen davor, ne, habe ich eingeklammert. Das können Sie weglassen, wie im Spanischen etwa auch. Und hier haben Sie also eine Struktur, die Sie kennen jetzt schon von dem ersten Tohuwa-Lawal-Satz. Nur umgekehrt, das Präfix N signalisiert die erste Person bei einem intransitiven Verb. Bitte denken Sie transitiv, intransitiv immer in Anführungszeichen, weil das einfach nicht stimmt. Die Linguisten haben es nie fertig gebracht, eine eigene Terminologie zu erfinden für diese Sprachen. Ja? Sodass also sie reden, als wären sie noch bei den alten Griechen, bei Homer und Aristoteles, die Grammatik mehr oder minder, zu der Zeit wurde die Grammatik mehr oder minder erfunden. Und so reden wir auch heute noch und es passt wie die Faust aufs Auge. Also, nicht nur heißt ich gehe, intransitiv. Jetzt, Sussurs heißt auch, heißt du gehst. Eigentlich ist es die zweite Person Plural. Das ist die im Englischen, ja, you statt thou. Das thou wird nicht mehr gebraucht, außer manchmal noch in altertümlichen Bibelübersetzungen. You ist ja eigentlich der Plural. Und so ist auch im Baskischen der Plural zu du geworden. Die eigentliche Du-Konjugation ist sehr kompliziert im Baskischen. Denn sie wird auch fast gar nicht mehr gebraucht, kaum mehr gebraucht. Denn da muss man nicht nur sagen, wer spricht und wer zuhört. Man muss auch sagen, dass der, zu dem man sprechen will, männlich oder weiblich ist, was die meisten Leute eigentlich schon wissen. Also es ist eine sehr komplizierte Sache, das lassen wir weg. Also, so, interessant, deshalb habe ich das nur gebracht, weil hier das erste Z, S, zu, zweite Person Singular und das zweite S der Plural ist. Wie im Tohuwa-Lawal die Distanzstellung der Pluralisierung dem Pronomen. Denn dazwischen steht eben der Verbstamm. Es gibt kein Soa und es gibt kein Was oder was immer, sondern beides zusammen gibt das Ihr, also ursprünglich Ihr, heute Du. Wenn man heute Ihr sagen will, dann sagt man Soase, das heißt man stellt ein zweites Suffix dahinter, TE geschrieben meistens oder einfach nur E gesprochen. Manche Linguisten argwöhnen, das kommt aus dem Lateinischen Tis, Habetis und so weiter. Ich weiß es nicht, ob es stimmt. Nun gut, egal. Jetzt das zweite Beispiel, das dritte. Das Ukan ist, das sage ich jetzt nur, das ist das transitive Partizip oder Infinitiv, etwa im Deutschen, spricht etwa dem Deutschen haben. Das gibt es eigentlich gar nicht im Baskischen, im Standardbaskischen. Man hat es aus irgendeinem Dialekt herausgesucht, um es überhaupt zu haben. Heute wird ein anderes Verb normalerweise gebraucht. Ich wollte es Ihnen aber nur zeigen, weil die nächste Form, die dahinter kommt, daran erinnert. Das Issan ist sein oder haben, je nachdem, wie man es konjugiert. Noch einmal weiter. Ja, Nikdut, ich habe es, wenn Sie so wollen. Und das ist nun interessant. Hier haben Sie das Ne der ersten Person da oben, aber mit einem Suffix. Ka. Was immer das jetzt bedeuten mag, im Deutschen wäre das auch Subjekt, ich, und Dut würde heißen, ich habe es. Wobei das Da im Anfang das deutsche Objekt vertreten würde, es. U ist entweder ein Teil des ursprünglichen Verbs oder auch einfach nur ein Vokal, den man zwischen zwei Konsonanten braucht. Und das T signalisiert wieder die erste Person Singular. Also steht anstelle von Nick. Das Nick können Sie weglassen. Dut heißt auch, ich habe es. Dass es WFD heißt und völlig anders aussieht wie nie, das wundert nicht mehr, wenn Sie sich das Doppel-Oval ansehen. Da waren es ja auch ganz verschiedene Formen für das Agentiale und das Erlebnis von Verben. Hier im Baskischen ist es insofern vielleicht etwas anders, weil das T offensichtlich ursprünglich einfach wie heißt das auf Deutsch, ein Lokativ war, wie hier, also ich, dieser hier oder sowas. Gut, interessant deshalb, weil eben hier, ähnlich wie im Tocqueville-Laval, ganz parallel dazu, zwei verschiedene Konjugationen auftreten für transitive und intransitive Verben, die sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Das sehen Sie deutlicher noch, wenn wir mal unseren ganzen Satz versuchen. Euskara, ikasi den dut, heißt ich lerne Baskisch. Ikasi heißt lernen. Ikasi den heißt bin am Lernen, I'm learning etwa. Und hier sehen Sie wieder dieses dut. D, S, nämlich das Euskara, und T, ich. Wir könnten das Nick wieder davor schreiben. Und jetzt fällt Ihnen wahrscheinlich etwas auf. Das Euskara, das also im Deutschen das Objekt ist, ich lerne Baskisch, das hat kein Suffix, sondern nur das Subjekt hat ein Suffix. Das Ich, ja, sozusagen der Täter im Deutschen, ich tue etwas, ich lerne, das hat ein Suffix. Man nennt diese Sprachen Ergativsprachen. Das ist ein etwas dümmlicher Ausdruck, denn das kommt aus dem griechischen Ergon, das heißt Tun oder Werk, und es hat damit gar nichts zu tun. Diese Sprachen, diese Ergativsprachen, davon gibt es eine ganze Menge in der Welt, immer noch, die haben nämlich die Eigentümlichkeit, dass sie eine Handlung nicht ausdrücken, als von einem Handelnden ausgehend. Also Beispiel etwa, Peter schlägt Paul, Peter ist der Täter, Paul ist der, den es trifft. Klar, ne? In diesen Sprachen würde man den Täter nicht zum Täter machen, sondern man würde etwa ausdrücken, es geht gar nicht im Deutschen, aber ganz weit entfernt wäre das wie im Passiv. Nicht Peter schlägt Paul, sondern Paul wird von Peter geschlagen. Das ist kein Passiv gemeint. Das ist wichtig. Ja? Aber wir können das mal so merken, dass es ungefähr so aussieht, als würde dann, als man kann nicht sagen, Peter schlägt Paul, sondern Paul wird geschlagen. Dann haben Sie den Paul wieder als Subjekt und Sie haben kein Objekt. Denn Paul wird geschlagen von Peter. Von Peter ist ja nicht direkt Objekt, sondern Peter ist ja auch sondern der heimliche Täter, wenn Sie so wollen. Aber es wird nicht so ausgedrückt. Jedenfalls ist es nicht, ich schlage ihn, sondern er wird von mir, durch mich, unglücklicherweise bei mir, oder was immer, bekommt einen Schlag ab. Hier sehen Sie nun, wo der wirkliche Unterschied liegt. Ich habe noch eine ganze Reihe von Beispielen, glaube ich, sogar mit aufgeschrieben. Ja, schau mal an. Das kann man so wunderbar verkomplizieren, nämlich, ich will es Ihnen ganz kurz erklären, dann darf ich ja nicht weg. Also, Iskunsak sind Sprachen, Plural. Sprachen, Iskunsak, die Sprache, Iskunsak, Sprachen oder die Sprachen, Ikasten, lerne, ditut, ich. Dut, ich lerne sie, Einzahl, ditut, ich lerne sie, Plural. Also das dit ist der Plural von d. Im zweiten Satz, Librubad ematen disut, ich gebe dir ein Buch, Libro, können Sie verstehen, wenn Sie Spanisch können. Wat heißt eins, Eman heißt geben, Ematen geben, giving, di sut. Das ist jetzt kompliziert. Das D steht für den, der was gibt. Das T stand für die erste Person, von dem gegeben wird. Und das Su ist die angesprochene Person, du, hatten wir oben auch. Also di sut heißt es dir von mir. sozusagen, wird gegeben oder was immer es ist. Lieber Rabbi, Emmendisgiot wird dann noch etwas verkompliziert. Bücher, Plural, habe ich dir gegeben. T von mir, O ihm, D, S, Diski, sie, Plural. Also der Plural, der oben stand bei Ditut im ersten Satz, wird zu Diskiet, wenn auch noch ein Dativobjekt dazukommt. Und lieber Gott, Emman Diskiet ist dasselbe, nur dass es nicht einer ist, dem es gegeben wird, O, sondern E, mehrere. Dieses Verb, Isan, das da oben steht, hat für die Konjugation etwas über 1000 verschiedene Formen. Wenn Sie die beherrschen, können Sie gut Baskisch. Alles andere ist leicht. So, also, diese Sprache, die Ergativsprachen, sind Sprachen, die in der ganzen Welt vorkommen, die eben nicht einen Täter als Subjekt bezeichnen, von dem eine Handlung ausgeht und die ein Objekt, unter Umständen einen anderen Menschen, trifft, sondern Sprachen, in denen jemand sozusagen getroffen wird, stimmt nicht ganz, nur so mal als Hilfskonstruktion, in dem jemand anderes dabei ist und etwas tut, tätig wird, durch oder von jemandem. Ich mache Ihnen das gleich noch etwas klarer. Ich wollte Sie nur noch auf eine Schwierigkeit aufmerksam machen oder etwas, was interessant ist. Wir hatten vorhin in das erste Beispiel, das geht schon so, lassen wir mal. Noah, ich gehe, die Form, die daneben steht, Ninwan oder auch Ninhuan, je nach Dialekt, heißt ich ging. Klar, das N ist Präfix, erste Person Singular. Das letzte N, das Suffix, zeichnet das Präteritum. Aber nun schauen Sie sich die Form Nuen an. Da hatten wir vorhin Dut, ja, Dut, S, ich, von mir. Und Nuen, von mir, und das S verschwindet ganz. Das heißt, im Präteritum ist eine andere Konjugation da und eine andere syntaktische Abfolge. Hier steht das, was im Präsens an letzter Stelle steht, als Suffix, als Präfix an erster Stelle und ist sogar formal mit dem Intransitiven gleich. Es gibt sicherlich von Ihnen hier etliche Leute, die Arabisch speichern, ja? Da gibt es doch dasselbe, wenn ich mich nicht irre, ja? Ich schreibe würde etwa heißen Aktub und ich schrieb würde heißen Katubt. Da steht das Ich-Pronomen sozusagen der ersten Person am Ende, während es beim Präsens als Präfix erscheint. Das gilt auch für die Berbersprachen in Nordafrika. Es gibt Leute, die meinen, dass dieser Wechsel im Baskischen ursprünglich von den Berbern abgekupfert wäre. Fraglich. Interessant jedenfalls, dass das Präsens anders strukturiert ist als die Vergangenheit, das Präteritum. Man könnte jetzt fragen, wie kommt das? Ich habe in keiner linguistischen, also sprachwissenschaftlichen Literatur darüber eine Erklärung oder einen Erklärungsversuch gefunden. Den muss man selber fantasieren. Wenn Sie mir erlauben, unter dem Vorbehalt, den ich das letzte Mal gemacht habe, Sie brauchen mir nicht zu glauben, es sind alles nur Annahmen. Von mir aus sagen Sie, es sei ein Mythos. Aber nicht interessant. Ich kann mir vorstellen, dass der Unterschied durchaus sinnvoll ist. Nur wir in unseren üblichen Sprachen, Deutsch, Englisch, Französisch, was wir alles haben, ist das verwischt. Nebenbei bemerkt, in Klammern, es gab hier mal zu meiner Zeit in Germersheim einen Kollegen, Herr Sachse, der war von Haus aus Philosoph und der wollte hier einführen, was ihm seine Kollegen damals nicht gestattet haben, dass jeder, der hier das Übersetzen lernen will, mindestens eine exotische Sprache dazu lernen muss. Egal welche, von mir aus doch, Lavan. Ja? Nur um zu sehen, dass Sprachen auch völlig anders funktionieren können, als wir uns das vorstellen. Gut, jetzt weiter. Jetzt schauen Sie, wenn ich sage, Peter schlägt Paul. Diese Handlung ist ein Prozess, der jetzt stattfindet. Aber es ist eigentlich Unsinn zu sagen, Peter schlug Paul oder hat Paul geschlagen, denn so eine Handlung existiert ja nicht mehr. Es ist ja keine Handlung mehr, sondern es ist das Resultat einer Handlung. Es müsste also anders ausgedrückt werden, als wir es eigentlich tun. Wir tun so, als ob in der Vergangenheit etwas geschehen könnte. Kann ja gar nicht. Ja? Sehen Sie, und wenn man nun hier diese Formen hier anwendet und würde jetzt, ich erzähle Märchen, ja, würde jetzt die Tocqueville-Interpretation von Lenkersdorff darauf anwenden, dann würde das sogar Sinn machen. Denn ich gehe, also bei Gehen ist es nicht so schlimm, aber also oben bei dem Dutt, das ist ein Prozess. Ich bin im, also ich besitze, ich habe oder so etwas. Während Nuen zum Beispiel, das müsste ein Resultat sein. Und das ist jetzt keine Handlung mehr. Also müsste die Form dem Intransitiven von oben eher entsprechen als einem transitiven Präsens. Ich weiß nicht, ob sowas stimmt oder ob das völlig abwegig ist. Jedenfalls wäre es eine Möglichkeit, so zu argumentieren. Diese Analogie, diese Parallelen, die Sie hier zwischen dem Tocqueville und dem Baskischen sehen, die sind wahrscheinlich zufällig. Ja? Also diese, etwa der Wechsel des Pronomens von transitiv zu intransitiv oder wie Sie es nennen wollen und so weiter. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Bezüge geben kann oder irgendwas. Wenn man mal genauer hinschaut, wiederum Märchen, dann gibt es seltsame Parallelen. Ich weiß nicht, ob Sie die Bretagne kennen. Manche von Ihnen kennen sie wahrscheinlich. Und mir ist es da aufgefallen, dass vor den bretanischen alten Kirchen, nicht vor den, von den alten Kirchen, da stehen Totempfähle, geschnitzt und angemalt wie im Indianerreich. Auf der anderen Seite des Atlantik. Ich sage Ihnen das nur als eine mögliche Parallele. Vielleicht ist der Atlantik gar nicht eine Grenze, sondern eine Verbindung. Ich weiß es nicht. Kommt doch nicht drauf an. So. Ich möchte Ihnen noch eine Sprache vorführen, die auch interessant ist, und das ist in diesem Falle ja, Hindi oder Urdu, dasselbe in Grün. Machen Sie mal den nächsten, den Satz gleich, der danach kommt. Ja, ich hoffe, dass das grammatisch noch irgendwie richtig abgeschrieben ist. Mohan ist ein Name, ein Männername. Mohan Diktahe würde heißen, Mohan sieht etwas, ist egal, muss ja kein ganzer Satz werden. Aber Mohan Deka heißt Mohan sah. Hier finden Sie dasselbe wieder in einer indogermanischen, also indoarischen Sprache. Das Präsens gibt einen Täter an. Das Präteritum, also die Vergangenheit, gibt keinen Täter an, sondern gibt etwas, ein Geschehen an, das von jemandem ausgeführt wurde. Es gibt in dieser Sprache, weil es nun mal eine gute indogermanische Sprache ist, sogar ein Passiv dazu, Mohan Sedeka, von, also es wurde durch Mohan, von Mohan gesehen. Aber das Präteritum muss so gebildet werden, als wenn das eine Ergativsprache wäre. Ich habe sogar neulich ein Buch gesehen, in der das Hindi als Ergativsprache bezeichnet wurde. Das ist sicherlich nicht richtig, das ist übertrieben. Aber immerhin ist es hier ein Unterschied zwischen dem Präsens und der Vergangenheit, der doch eigentlich nachdenklich macht, dass hier auch so etwas passiert wie in einigen anderen Sprachen, die einen Unterschied machen zwischen dem möglichen Prozess, der nur Gegenwart sein kann, und dem Resultat, der nur zur Vergangenheit gehören kann. Ich fand so einen netten Satz von jemandem aus den USA. Ich weiß gar nicht, wie man ihn aussprechen soll. Sakova, weiß nicht. Jedenfalls, er hat ein schönes Beispiel gebracht. Er sagt, I went to the cinema of my own free will because I decided that my wife would choose which film we are going to, just as she determines everything. Also, Partizip, Vergangenheit, Handlung ist da, Resultat, nicht wahr? Präsenz, Entscheidung, wenn es besser ist. So, Lenkersdorf, um auf ihn zurückzukommen, ich sagte Ihnen, das Dorfvolle Wall wird von den Linguisten normalerweise als Ergativsprache bezeichnet. Und so stimmt es ja auch. Dann müssen wir nur noch einmal zurückgehen und sagen, was Lenkersdorf hier übersetzt hat ins Spanische oder ins Deutsche, entspricht nicht genau dem, was im Dorfvolle Wall steht. Da kann nämlich dann nicht stehen, ich sehe das Maisfeld, sondern das Maisfeld wird von mir gesehen. Was wichtig ist in beiden Fällen, egal wie Sie diese beiden Sprachen nun analysieren, es sind auch das Baskische, ist eben eine Sprache, wie Sie sehen, erstaunlicherweise, die keine Objekte kennt, also direktes Objekt. Es wird in keiner Grammatik wirklich betont, aber ich würde das ganz klar herausstellen. Es ist eine Sprache ohne Objekte, es ist eine Sprache der Intersubjektivität, wenn Sie wollen, nämlich die Subjekte kennt, aber nicht, also Täter kennt, keine Täter kennt in diesem Falle, sondern nur Subjekte, die in irgendeiner Weise ja nicht einmal agieren, sondern agiert werden eigentlich. Und das gilt auch auf das auch im Dorfvolle Wall. Sie können das Dorfvolle Wall nämlich genauso wie das Baskische darstellen, dass eben nicht ich sehe, du bist da, oder ich sage, du hörst zu, sondern es wird etwas von mir gesagt und es wird etwas von dir gehört. Das wäre vielleicht sogar eine bessere Interpretation als die, die Lenkersdorf gibt. Worauf Lenkersdorf hinaus will, will ich noch anfügen. Ich zitiere. Sehen wir uns den Satz, der Polizist foltert den Gefangenen an. Wir können ihn umkehren, weil sich die Situation durch einen politischen Wechsel geändert hat. Jetzt kann man sagen, der ehemalige Gefangene foltert den ehemaligen Polizisten. Was hat sich geändert? Die Rollen des Folterers und des Gefolterten. Aber was kommt dabei heraus? Es gibt weiterhin Folterer und Gefolterte. Subjekt und Objekt haben ihre Rollen getauscht, aber die Strukturen haben sich nicht geändert. Folter- und Subjekt-Objekt-Struktur bleiben bestehen. Im Gegensatz dazu müsste es also so sein, dass wir sagen, nicht der Polizist foltert den Gefangenen, sondern der Gefangene wird gefoltert. Der Polizist ist auch dabei. So in dem Sinne etwa. Noch einmal Lenkersdorf. Wir stecken in einem monistischen, pyramidalen, unidirektionalen, autoritären, kompetitiven und letzten Endes egozentrischen Teufelskreis. In den europäischen Sprachen. Das erklärt das Problem, das wir mit dem anderen oder den anderen haben. Die sind für uns Barbaren, Ungläubige, Heretiker, Dissidenten, Terroristen und dergleichen mehr. Ja? Schauen Sie, da glaube ich, steckt die Sache nämlich wirklich, wie wir etwas benennen, ob es jetzt syntaktisch ist, als Subjekt oder Objekt, ist ausschlaggebend. Und wie wir es bezeichnen, eben in gleicher Weise. Ob ich von einem Terroristen, einem Freiheitskämpfer oder einem Taliban spreche, es ist immer dieselbe Person. Aber sie wird ganz anders dargestellt von mir und ich sehe sie anders. Ja? Weil ich vorhin gesagt habe, ich als Sprecher werde mit affiziert von dem, was ich sage. Ich sehe jemanden anders und ich glaube, ich kann ihn umbringen, weil ich in ihm etwas sehe, das ich Terrorist nenne. Oder wie immer es ist. Ein letztes Beispiel einer vierten Sprache, die wollte ich Ihnen noch dazu zeigen, das ist das Lakota. Das ist eine Sioux-Sprache in den westlichen Pyrenäen. Sie kennen die Deutschen aus Karl May, die Sioux, die Indianer. Es sind drei große Sprachgruppen, Dakota, Lakota und Nakota. Dieses Lakota ist eine sicherlich befremdliche Sprache, keine ärgerliche Sprache, wohlgemerkt. Wir gucken uns jetzt etwas anderes an. Der Satz, den ich da Ihnen kopiert habe, Wao Wachin, der würde heißen, Wao, ich komme, Verzeihung, ja, ich komme, Wachin, ich will. Also auf Deutsch, ich will kommen. Hier stehen zwei Sätze nebeneinander, wie im Kocholawal. Und die Frage ist nun, was passiert damit? In dem nächsten Beispiel, Wao Chin, Nessel können Sie ruhig dazu schreiben, das ist die, bei der ich abgeschrieben habe. Wao Chin heißt, ich komme, er will oder sie will. Also, Wao, ich komme und Wao Chin, ich will, Chin, er sie es will. Zwei Sätze, die nebeneinander stehen. Was mich hier interessiert ist, dass in der Erklärung dieser Sätze, Netzel hat das auch wieder abgeschrieben von Büchel, und Büchel spricht ganz eindeutig davon, dass der eine Satz das Objekt des anderen ist. Ja? Ich will, er kommt, heißt ja, wen oder was will ich? Ich will, dass er kommt. Objekt des Satzes. Jetzt gibt es aber eine Möglichkeit, schauen Sie mal, je nachdem wie Sie den Satz im Deutschen aussprechen, bekommen Sie zwei Interpretationen. Wenn Sie sagen, ich will, er kommt, sind das zwei Sätze. Aber wenn Sie sagen, ich will, er kommt, dann ist es ein Satz mit einem Objekt. Das ist richtig. Ist das zweite Objekt des ersten? Oder sind es zwei Sätze, die nebeneinander stehen mit zwei Subjekten? Ich möchte es nicht entscheiden. Ich möchte es Ihnen überlassen, wie Sie entscheiden wollen. Sie wissen, dass die Beziehungen zwischen dem Verhalten und der Sprachstruktur ja eine ganze Weile in der Sprachwissenschaft heftig diskutiert wurden, etwa im Zusammenhang mit Benjamin Lee Wolfs Puppy-Interpretationen. Eines der besten Bücher dazu wäre die von Gippert, dem Vater Ihres Professor Gippert, der hier ist. Heute ist diese, wie soll ich sagen, Überlegung weitgehend still geworden. Man ist nicht weitergekommen damit. Man streitet, hat sich gestritten, streitet sich zum Teil immer noch. Wie es denn nun in Wirklichkeit ist, wir wissen es nicht. Lenkersdorf, wie gesagt, zieht daraus seine kulturellen Konsequenzen. Ich komme später nochmal darauf zurück, ich möchte Ihnen aber ein oder zwei Beispiele jetzt schon nennen, um Ihnen zu zeigen, was man aus solchen Sätzen machen kann. Er sagt zum Beispiel an einer Stelle über, er erklärt den Tocholawal jungen Leuten, was Lernen und Schule in Europa heißt. Die Leute haben keine Universität, sie haben zum Teil nicht einmal Schulen. Lenkersdorf versucht, ihnen sehr viele Dinge beizubringen, zum Beispiel auch ihre eigene Sprache zu erkennen und sie auch schreiben zu können und darin dichten und singen zu können. Es war nämlich, ich werde Sie gar nicht erstaunen, wenn Sie an unsere Gegenwart denken, es war jahrhundertelang von der weißen Oberschicht verboten, dass die Indianer dichten und singen. Denn das würde bedeuten, dass sie in ihrer Kultur, doch vielleicht selbstständig werden können. Und nun hat er ihnen also erzählt, wie es in Europa zugeht. Und er erzählt ihnen zum Beispiel, wie bei uns, der Unterricht vorgeht. In Europa wird in den Schulen Klassenunterricht erteilt. Die Lehrersubjekte sagen ihr Wort, damit es auf der anderen Seite die Schülerobjekte wiederholen. Dieser Prozess wird Erziehung genannt. Er mag noch so informativ sein, kommunikativ ist er nicht und schon gar nicht intersubjektiv. Vielleicht hat Lenkersdorf damit recht. Er hat ihnen erzählt von Prüfungen, von Examina. Und das hat nun also ein unglaubliches Erstaunen hervorgerufen, als er ihnen erzählt hat, dass bei den Prüfungen eben die Aufgaben verteilt werden und jeder für sich diese Aufgabe lösen muss. das haben die Leute nun gar nicht verstanden. In den zahlreichen Sprachen mit den Tocholawan sprach Lenkersdorf mehrfach über Schulen und den Unterricht in ihnen. Das Thema Prüfungen interessierte die jungen Leute, Mädchen und Jungen besonders. Sie verstanden nicht, wie jeder Prüfling von den anderen getrennt sein Bestes geben sollte, um am Ende die beste Note zu bekommen. Wenn die Tocholawan ein Problem haben, kommen sie alle zusammen und bereden es gemeinsam. Sie sagen, 25 Köpfe denken besser als einer und 50 Augen sehen mehr als zwei. Warum sollten Schüler also zum Einzelkampf antreten? Es wäre doch viel erfolgversprechender für die beste Lösung einer Aufgabe, wenn sie alle zusammen daran arbeiteten. Vielleicht können Sie sich das mal merken. Und ja. Übrigens, das sieht jetzt sehr anekdotisch aus. Ich will Ihnen ein kurzes Zitat von einem sehr berühmten Wissenschaftler aus den USA, Putnam, noch anführen. Er sagt, when relations among scientists become relations of hierarchy and dependence, or when scientists instrumentalize other scientists, again, the scientific enterprise suffers. Das gehört dazu, nicht wahr? Also, Lenkersdorf meint, dass die Gemeinschaft bei den Tocholawan nicht die Individualität zerstöre und die Kreativität bremse, denn jeder könne und müsse sich an seinem Platz für alle verantwortlich fühlen. Ich glaube, man sollte es mal überlegen, ob das hier möglich wäre. Ich persönlich habe noch ein zweites Anliegen dabei. Ich hasse es, seit über 50 Jahren, ich unterrichte, den Frontalunterricht geben zu müssen. Ich finde, das ist auch schrecklich. Eigentlich sollte man doch um den runden Tisch herum sitzen, wo alle gleichwertig sind, und primus inter pares bedeutet einfach, einer muss da sein, der dafür sorgt, dass die Sache läuft. Das bedeutet nicht, Sie können mich totschlagen jetzt, wenn ich das sage, Lehrer wissen nicht mehr als Studenten. Sie wissen etwas anderes. Ja? Und das ist wichtig. Sie selbst wissen nicht, was sie wissen. Sie können das gar nicht wissen. Das ist viel zu viel. Sie wissen ungeheuer viel, auch wenn sie es nicht alles ins Gedächtnis rufen können. Andere Personen genauso, aber sie wissen etwas anderes. Das heißt, wenn der eine eines und der andere anderes weiß, dann müsste es doch einen Austausch geben. Das wäre doch sinnvoll. Ja? Also, ein Seminar bedeutet Austausch von Wissen und Gedanken, Meinungen und so weiter, Theorien auch, um damit beide Seiten davon profitieren können. So, jetzt möchte ich das, was ich heute besprochen habe, noch mit einem weiteren Märchen, wenn Sie so wollen, verbrämen. Mir ist es ein doch ziemlich wichtiges Problem. Ich habe von den Ergativsprachen gesprochen. Schauen Sie mal, es scheint noch niemandem aufgefallen zu sein, jedenfalls hat es niemand für wichtig empfunden, das zu beschreiben, zu publizieren. Wo werden diese Sprachen eigentlich gesprochen? Wenn Sie einmal auf dem Atlas, Sprachatlas nachsehen, das Baskische in den Pyrenäen, etliche Kaukasussprachen, zum Beispiel das Georgische, sind Ergativsprachen. Im Hindukusch, eine der vor einiger Zeit berühmt gewordenen Sprachen, das Brushaski, ist eine Ergativsprache. Brushaski im Hunsadorf liegt genau da, wo die Seidenstraße von China her nach Indien einbiegt und wo man riesige, jahrhundertealte, wie nennt man das? Einmeißelungen in Fernsehen und so weiter gefunden hat. Das Brushaski. Dann weiter etwa bei den Eskimo- und Aleuten-Sprachen, Pazifik, Samoa, Australien, Australsprachen, Amerika, also Mittelamerika, vor allem die Maya-Sprachen. Wenn Sie das sich mal kurz vor Augen halten, wo das ist, Für mich sind das Rückzugsgebiete. Ja, das heißt doch offensichtlich, diese Sprachen, die Ergativsprachen, die keine Objekte haben und die keine Täter bezeichnen, sind zurückgedrängt worden von Sprachen, die, ich würde sie mal nennen, Tätersprachen sind. Ja? Die indogermanischen Sprachen, die semitischen Sprachen und etliche mehr. Auch die Altai-Sprachen gehören dazu, also Mongolisch, Türkisch und so weiter. Im Chinesischen ist es etwas unklarer, aber offensichtlich war es ursprünglich auch eine ähnliche Sprache, wie etwa diese gerade genannten. Und was auffällig eigentlich ist, ist, nur Sprecher dieser Sprachen haben je Großreiche geschaffen. Ägypten, Hamitisch, dann im Nahen Osten, dann das Hethiterreich, Indogermanisch in Anatolien, Persien, die mongolischen Reiche, also etwa die Mongol in Indien, und dann später die großen Kolonialreiche, England, Frankreich, Spanien und so weiter. Ist da ein Zusammenhang oder ist das nur Zufall? Ich weiß es nicht. Mir scheint es so auszusehen, als ob diese sogenannten Ergativsprachen zurückgedrängt worden seien von den Tätersprachen, also Aktivsprachen heißen sie offiziell. Ja. Was ist der wirkliche Unterschied? Sie haben bemerkt, ich habe mich darum gedrückt, das zu sagen. Ich sage mal, das ist kein Rassismus, es ist etwas anderes. Ich will so argumentieren, die Sprachen, die wir als, von denen aus wir alle anderen auch heutzutage analysieren, in Englisch, Deutsch, Französisch und so weiter her, Russisch und was ich alles ist, diese Aktivsprachen sprechen von Tätern, die etwas tun. Das sind Prozesse. Die Ergativsprachen, die nicht von Tätern direkt sprechen, sind eigentlich Sprachen, die nicht Prozesse des Handelns, das Handeln darstellen, sondern etwas geschieht. Das heißt nicht Peter schlägt Paul, sondern da geschieht ein Streit zwischen Peter und Paul, zum Beispiel. Ja? Das heißt, Sprachen, denen es nicht auf das Tun ankommt, sondern Sprachen, die etwas geschehen lassen. Und wenn Sie jetzt nochmal ins Deutsche schauen, dann werden Sie finden, dass es eigentlich eine ganze Reihe von Ausdrücken gibt, die auch noch so funktionieren. Wir denken nicht dran und wir benutzen sie eigentlich auch wenig. Zum Beispiel, es genügt mir, es gefällt mir, mir reicht und so weiter. Das sind auch Sätze, die offensichtlich aus einer sehr alten Zeit stammen und die nicht sozusagen als Handlungen dargestellt werden. Das ist einfach so ein Überbleibsel. So etwas wie manchmal auch in der Mottenkiste noch etwas gefunden wird nach Jahren, das man nie mehr gebraucht hat oder so, an das man nicht mehr gedacht hat. Überlegen Sie einmal. Sie können mich jetzt fragen natürlich, was soll das Ganze mit der Translation zu tun haben? Wenn es stimmt, dass Sprachstrukturen und Sprecherverhalten sich miteinander irgendwie etwas miteinander zu tun haben, miteinander also sich beeinflussen oder was immer, dann könnten doch auch hier Einflüsse unterschwellig vielleicht gefunden werden. Gut, ich habe keinen Basken getroffen, der sich anders benimmt als ein Franzose oder Spanier, zumal sie alle normalerweise zweisprachig sind, bis auf einige Dörfler. Das will ich damit auch gar nicht mehr sagen, denn wenn es sich um Rückzugsgebiete handelt, dann kann man verstehen, dass die Leute, die noch nicht ganz ausgestorben sind, diese Sprecher von Ergativsprachen, eben auch das Verhalten der dominanten Sprachen und Kulturen mit übernommen haben. Ich weiß nicht, ob man in der Literatur Anklänge finden kann. Gut, die baskische Literatur, die ist ja jung, die ist erst seit dem 15. Jahrhundert etwa. Einer der ältesten Texte wird heute noch sehr umstritten, wurde nämlich von einem niederdeutschen Grafen aufgezeichnet. Es gab den Arnold von Harsch aus Kleve, der um 1400 irgendwas, also Mitte des 15. Jahrhunderts, auf große Pilgerfahrt ging. Und er nahm offensichtlich einen Zettel mit und da hatte er sich bestimmte Dinge aufgeschrieben. Sehr, sehr intelligent. Er konnte nämlich die Zahlen von 1 bis 10, hat er überall erfragt. Er konnte ein paar Basissätze erfragen und hat sie sich aufgeschrieben. Und er hat darüber ein Tagebuch geschrieben, wo er überall gewesen ist. Und man kann genau sehen, wo er war. Wenn er nämlich keine Aufzeichnung gemacht hat, kann man sicher sein, dass er nicht da war. Zum Beispiel auf Madagaskar, 1450. Da war er nicht. Aber wo er war, da muss er sich ja wohl diese Sprachen aufgeschrieben haben. Und da gibt es jetzt einen großen Streit, wenn ich das so zum Ende noch als Anekdote erzählen darf, zwischen den Linguisten zum Beispiel über das Baskische. Er hat auch das Baskische aufgeschrieben. Die Zahlen von 1 bis 10, bestimmte Sätze als Pilger braucht er, wie zum Beispiel der erste Satz heißt immer, liebe Frau, darf ich mit dir schlafen? Und dann haben sich viele Linguisten, zum Beispiel der Franzose Vincent im 19. Jahrhundert, darüber gemacht und haben gesagt, das ist überhaupt kein Baskisch. Das ist geflunkert, das ist Fantasie. Es ist es nicht. Wenn man es sich nämlich anschaut, dann ist es schon baskisch. Nur muss man eines wissen. Arnold von Haar stammt aus Kleve. Der sprach also ein Nieder- oder Plattdeutsch, ähnlich dem Niederländischen. Und wenn man das Baskische, das er sich vom Hörensagen aufgeschrieben hat, nach klevischer Art ausspricht, dann ist es baskisch. Ja, das heißt, das ist die Art und Weise, wie er schreibt. Wir haben ein zweites Beispiel für diejenigen aus Brasilien etwa. Da gibt es auch Beispiele, wo Deutsche schon im 16. Jahrhundert etwa sich Aufzeichnungen gemacht haben über Portugiesisch und das Tupi zum Beispiel. Und man kann sie nur lesen, wenn man weiß, aus welcher Gegend Deutschland sie kommen. Welchen Dialekt sie schreiben, denn so sie sprechen, denn so schreiben sie dann auch. Gut. Zum Schluss, Schlussbemerkung, ich glaube, das hat schon mit Übersetzen, also mit Translation etwas zu tun, nämlich mit den Grundlagen, über die ich ja sprechen wollte. Wie verhält sich ein Mensch? Wie sieht man die Welt? Und Sie sehen hier, dass man die Welt auf sehr verschiedene Weise sehen kann. Das muss sich nicht unbedingt im Verhalten gleich spiegeln. Aber was vielleicht unterschwellig doch immer bleibt, ist eine andere Sichtweise der Welt. Und darauf kommt es mir an. Es gibt nicht die Wahrheit, es gibt nicht die Sichtweise. Es gibt die Möglichkeit, so, so, so und so und so weiter zu sehen. Das nächste Mal werde ich Sie, wenn Sie wiederkommen, heißt das, jetzt quälen mit zwei Fragen. Gibt es, drei Fragen. Gibt es in der heutigen Wissenschaft irgendwelche Hinweise darauf, dass Sprecher unterschiedlicher Sprachen auch unterschiedlich denken, handeln und so weiter. Ich schaue mal in die Mikrophysik hinein, ich schaue in die Neurobiologie hinein und dann ausführlich in die Rechtsprechung, die deutsche Rechtsprechung. Ein wahres Vergnügen zu sehen, nach welchen Kriterien oder auch nicht beurteilt wird, offiziell beurteilt wird in Deutschland. Vielen Dank für Ihre Geduld.